Magde Podcast. Wattevögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, Staffel 1, Folge 81. Aufzeichnungstermin ist anderthalb Wochen, bevor die Ausstrahlung ist. Ausstrahlungstermin ist fünf oder viereinhalb Tage nach der Eröffnung der Hyperschale. Und deshalb ist nämlich auch der Mann, der heute hier zu Gast ist, zu Gast. Zunächst allerdings erstmal danke für alle Feedbacks zu den bisherigen Folgen. Und die kleine Bitte, der kleine Hinweis, augenzwinkernder Dings, aber auch händeringenderweise. Wir werden größer und größer, je mehr ihr uns empfehlt oder weiterleitet oder Menschen davon erzählt, hey, da habe ich was gehört, das ist ein Podcast, da geht es nur um unsere Stadt, um die Menschen, die hier wohnen, um die Dinge, die hier passieren, um Gebäude, um Taten, um Theorien, um Haltung, um was auch immer. Hauptsache irgendwie ist ein bisschen Elbe dabei oder Dom oder Kloster oder Hyperschale. Haha, ich habe es anfangs eingeleitet. Wir haben heute den Chef der MVGM hier. Ich glaube, seit 2013 macht er das. Das ist der Steffen Schüller. Dr. Steffen Schüller?
Nein.
Nicht Doktor?
Kein Doktor.
Das stand ja irgendwo.
Ja, manchmal wird einem das nachgedichtet. Ich weiß nicht, ob ich so solche Ausstrahlung habe, aber es ist kein akademischen Doktor oder sonstigen Titel.
Aber das fand ich mich wirklich witzig. Irgendwo stand wirklich Dr. Steffen Schüller und da habe ich auch gesagt, ist das jetzt so, ist es nicht so, aber vielleicht kann ich es auch weglassen. Wir beide sind uns in den letzten 100 Jahren so oft über den Weg gelaufen, dass wir auf den Doktor verzichten können. Erstmal fangen wir mit den Eckdaten zur Person an. Geboren in welchem Jahr?
1974.
74 und in Magdeburg?
In Magdeburg, ja, geborener Magdeburger, immer hier geblieben, nie weggekommen und die Stadt eben liebend.
Und wo in Magdeburg sind Sie geboren?
Ja, in Magdeburg Süd, Schilfbreite heißt der Stadtteil quasi und dort in eine Schule gegangen, dessen Namen man keinen Schüler bis zur fünften Klasse aussprechen konnte, nämlich Fjodor Artjom.
Ach Gott, ja, stimmt.
So hieß die damalige Grund- und Realschule, würde man heute sagen. Dort dann zum Hasselbachplatz später mal umgezogen, also mitten in der Stadt immer geblieben.
Und wie ist das dann gewesen mit Ausbildung und so? Was haben Sie hier so gemacht, wenn Sie gesagt haben, Sie sind nie weggekommen?
Genau, also ich habe in meinem Leben jetzt quasi, mache ich schon den vierten Beruf, wenn man so mal will. Ich habe am Anfang einen Beruf gelernt, den es heute gar nicht mehr gibt, den Beruf des Schriftsetzers bei der Volksstimme damals. Also das war schon mit Computer, nicht mehr Bleisatz, wie man es heute im Museum kennt. Also so war es nicht mehr 1990 gewesen. Aber den Beruf in der Form gibt es ja heute nicht mehr. Es wäre heute der Mediengestalter, würde man den heute nennen. Und dann habe ich doch eine recht abwechslungsreiche Karriere, wenn man das so nennen will, gemacht, die eigentlich eben mit und von der Stadt lebt. Ich hatte ja dann in der Stadtverwaltung im politischen Bereich des Stadtrates gearbeitet, 7 Jahre für die SPD-Fraktion dann kamen 2003 Vertreter aus der Stadt, Unternehmer auf mich zu und hatten gefragt, Mensch, wir haben ja einen neuen Verein gegründet, den Stadtmarketingverein Pro Magdeburg. Wir suchen einen Geschäftsführer. Du kennst hier schon recht viele aus deiner städtischen Tätigkeit heraus. Kannst du dir das nicht vorstellen? Und ja, da habe ich dann nach kurzem Überlegen gesagt, doch, das kann ich mir vorstellen. Das war auch eine sehr spannende Aufgabe, quasi eine Existenzgründung, wenn man so will. Denn
das ist das, was wir heute als Pro-M kennen, ja?
Genau, ja, also ich war der Gründungsgeschäftsführer und habe das dann nach 4 Jahren an den Georg Banderau, der das dann jetzt schon entsprechend über 20 Jahre macht, abgegeben. Und auch da war dann irgendwann die Frage bei ProM, wie kann es weitergehen? Wie kann man ja mehr Verantwortung übernehmen, mehr Personalverantwortung, mehr Budgetverantwortung? Und bin dann zur Mediengruppe Magdeburg, also einmal wieder zurück zur Volksstimme Generalanzeiger, in die Verlagsleitung gegangen, war dort Regionalverlagsleiter für Magdeburg und zuletzt nach 7 Jahren stellvertretender Verlagsleiter für den gesamten Verlag und Online und Marketing zuständig. Ja, und wie gesagt, ich bin ein Mensch, der immer schon ein Stück weit guckt, was kannst du noch anderes tun? 25 Jahre in einem Unternehmen ist immer doch eine schwer vorstellbare Vorstellung gewesen. Manche sagen vielleicht, dass ich auch ein bisschen getrieben bin, wie es immer weitergeht. Und dann gab es eben die Möglichkeit, sich um die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft, die Geschäftsführung zu bewerben. Und das mache ich dann tatsächlich jetzt inzwischen 10 Jahre.
Irre, oder? Habe ich nämlich auch überlegt. ich habe das damals auch mitbekommen, den Wechsel und so weiter, und habe auch gedacht, wie lange das schon wieder her ist, dass sie das übernommen haben. Was genau gehört denn alles dazu bei dieser Gesellschaft? Damit wir mal das abgekreist kriegen, weil ich glaube, da gibt es auch manchmal Irrungen und Verwirrungen.
Genau, also die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft, ich spreche das schon gerne aus, weil irgendwie hatte in den 2000ern dann jemand bei der Stadt so ein Abkürzungsfimmel.
MVGM.
MVGM und auch die MMKT wurde ja auch zeitgleich gegründet, die Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH, und bei uns eben die Messe- und Veranstaltungs GmbH. Da kann man schon mal durcheinander kommen bei den vielen Buchstaben. Aber tatsächlich ist die Gesellschaft in Deutschland schon relativ einmalig mit den vielen Objekten, die hier konzentriert sind. Dass es eine Gesellschaft gibt, wo eine Stadthalle, eine Messe oder auch mal ein Stadion drin ist, da gibt es in Deutschland schon einige. Aber wir haben eben 6 Hallen und einen eintrittspflichtigen Park, und das ist schon eine besondere Konstruktion. Also es fängt bei A wie AMO Kulturhaus an, geht dann eben über die Getek Arena, über den Elbauenpark, sagte ich schon, die Messe, die Johanneskirche und das Stadion seit eben auch 2011 in der Gesellschaft, und nun die Hyperschale und die Stadthalle, auf die wir ja dann noch warten.
Gibt es da einen Termin?
Naja, für die Stadthalle sage ich immer, Anfang 27 ist ein realistischer Zeitpunkt, und das ist auch insofern ein besonderer Zeitpunkt, zu dem es gelingen muss, weil 27 wird die Stadthalle ja 100 Jahre Stadthalle feiern. 1927 ist diese ja bekanntermaßen in der Bauhauszeit gebaut worden und eröffnet worden, und ich denke, da sollte es das Ziel sein, zum 100-jährigen Jubiläum auch diese in neuen Glanz und neuer Nutzung erstrahlen zu lassen.
Ich kann mir vorstellen, dass an den Stammtischen der Stadt Magdeburg jetzt auf den Tisch gehauen wird. Also wenn sie das nicht hinkriegen, dann sind sie ja richtige Loser. Wir wissen alle, was mit Bauvorhaben hier und da passieren kann, insbesondere in Deutschland. Ich frage mich, warum das in der Schweiz oder in Asien immer irgendwie schneller geht. Haben Sie da eine Erklärung für?
Na, es gibt ja auch die Geschichte, dass zum Bau der Stadthalle, dass da die Bauzeit nur ein halbes Jahr betragen hätte.
Wer hat denn das erzählt? Ja, waren das die Kollegen von der Volksstimme?
Tatsächlich gab es ja die damals auch schon, denn die Volksstimme ist ja auch schon über 100 Jahre alt, aber eben, die Geschichte wird schon in der Basis stimmen, dass tatsächlich, sag ich mal, von dem Beginn bis zur Eröffnung nur so eine kurze Zeit vergangen ist. Allerdings gehe ich fest davon aus, dass nach der Eröffnung die Bauleute nochmal wiedergekommen sind und den Rest gemacht haben. Und außerdem hat man jetzt auch aktuell in der Bauphase, für die ich zum Glück nicht selber zuständig bin, sondern die Landeshauptstadt Magdeburg führt den Bau durch, nicht unsere Gesellschaft, hat man schon auch festgestellt, dass das damals doch sehr schnell hochgezogen wurde. Nicht zuletzt wurde deshalb jetzt mehr zurückgebaut, musste mehr abgerissen werden, und manche waren ja doch erschrocken beim Weg durch den Stadtpark, wie die Stadthalle wirklich jetzt aussah.
Nackig.
Da blieben ja nur noch ein paar Außenwände stehen, mehr oder weniger. Tatsächlich ist das auch so. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass zum einen eben die Bausubstanz eben so war, wie sie eben in so einem schnell hochgezogenen Bau war. Und zum anderen aber natürlich, weil die Produktionsbedingungen, die wir heute an eine Veranstaltungsstätte ansetzen, ganz andere sind, als die damals eben gewesen ist. Das ist
eine Mischung aus wahrscheinlich Vorschriften, dass Sachen auch erhalten werden, oder? Also hat ja auch was damit zu tun, und dann natürlich auch das in Verbindung mit den modernen Ansprüchen irgendwie zusammenzubringen.
Genau, den Wunsch eben, Denkmalsubstanz auch zu erhalten, haben wir ja auch aktuell in der politischen Diskussion um das Pferdetor wieder gemerkt. Das ist das eine, was natürlich der Wunsch ist, und es ist ein besonderes Bauwerk des neuen Bauens der Stadt, das ist unbestreitbar, deswegen wäre, wie manche schon gesagt haben, Abriss und Neubau ist natürlich dann für viele gar nicht vorstellbar. Und zum anderen ist es ja aber wirklich so, klar, Sicherheitsbedingungen, statische Bedingungen ist heute ganz anders als vor 100 Jahren. Ob das alles immer notwendig und richtig ist, ist eine andere Frage, aber sie sind nun mal so, die Vorschriften. Und das andere ist ja, dass wir das Bühnenhaus komplett drehen. Die Bühne wird ja auf der vorherigen Rückseite sein. Da kommt ein komplett neues Bühnenhaus ran. Es kommen neue Säle rein, um eben die Stadthalle dann auch so vermarktungsfähig im Tagungs- und Kongressbereich zu machen, sodass das dann eben wirklich nicht mehr viel mit der alten Halle zu tun haben wird, außer eben ein paar noch stehende Außenwände.
Gehören die Pferde auch in Ihre Verantwortung?
Nein, auch
dieses,
zum Glück.
Dieses Ding
zum Glück auch nicht. Also ich bin durchaus dankbar, auch bei der Hyperschale sind wir ja nicht die bauende Einrichtung gewesen. Unser Job ist eben die Vermarktung und das, ich nenne es mal lax, das Füllen des Hauses, nachdem es dann eröffnet. Und die Aufgabe ist schon anspruchsvoll genug und reicht mir dann eigentlich auch, sodass ich froh bin, dass wir nicht für den Bau zuständig sind.
Kann ich mir vorstellen, werde ich nachher auch nochmal Sachen nachfragen. Zu den Pferden ist mir nur aufgefallen, ich hatte irgendwann auch gesehen, diverse Stadträte, die dann sich da vorgestellt haben und gesagt haben, das muss jetzt hier so sein und darf nicht zerstört werden, oder jeder hat so seine Meinung dazu gesagt und dann gab's Klicks und so, und ich war dann auch versucht, klicke ich jetzt dazu und so weiter, und dann fiel mir aber auch ein, ja klar, ich bin ein Kax wie Sie, also ich bin schon 2 Jahre älter sogar noch, da schon lang, also als Sie geboren wurden, bin ich wahrscheinlich schon einmal durch das Pferdetor durchgeeiert mit einem Lilliput, wie Sie damals hießen, und da hat man natürlich so eine romantische Verbindung, aber man sollte natürlich auch alles in die heutige Zeit umrechnen und nicht immer gleich impulsiv irgendwo so seine Meinung dazu sagen und so weiter. Und ich kann das jetzt überhaupt nicht beurteilen, ob das jetzt klug ist, die genauso zu lassen oder anders aufzubauen oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir halt immer auch ins Verhältnis setzen müssen, was ist eigentlich an Geld da? Was bringt den Menschen in Magdeburg was? Und wie kann man ein gewisses historisches, einen gewissen historischen Aspekt auch noch erhalten, oder? Also so.
Ja, definitiv. Also ich hätte jetzt mit der vorgeschlagenen Variante der Stadtverwaltung nicht das Problem gehabt, denn es ging ja nicht darum, dass das Pferdetor nicht erhalten bleiben sollte, sondern es ging ja nur darum, ob ich extra Ziegel in der Originalgröße wieder anfertigen lasse, damit das eben denkmalgeschützter saniert wird, oder ob ich eben andere Ziegel verwende. Das hätte wahrscheinlich die Mehrheit gar nicht optisch festgestellt, aber ja, es ist eben, wenn man den denkmalgerechten Anspruch hat, und der ist da eben deutlich geworden, dann muss man es so machen, auch wenn es dann eben entsprechend mehr Geld kostet.
Sie haben ja sich vorbereitet und einige Podcasts gehört, deshalb merken Sie ja auch, dass ich, bevor wir aufs Hauptthema kommen, immer noch vorher hier und da was abfrage. Mir ist noch eingefallen, jetzt zum Schluss der unfassbar erfolgreichen Handball-Bundesliga-Saison haben mich unfassbar viele Leute gefragt, ob mit der Lüftung der GTEC Arena irgendwas nicht stimmt. Und das fällt mir jetzt gerade ein, weil Sie gesagt haben, Sie sind ja auch verantwortlich, habe ich vorher überhaupt nicht vorbereitet. Und ich habe auch selber gemerkt, irgendwie fühlte es sich stickiger an oder sonst was. Jetzt habe ich den Mann, der es mir sagen kann, vielleicht vor mir, ist da was kaputt gewesen oder nicht? Oder ist das irgendwie ein subjektives Empfinden von uns?
Also wir könnten wahrscheinlich jetzt mehrere Podcasts machen, wenn man unsere Objekte, unsere Veranstaltungsstätten durchgeht, denn zum Elbauernpark gäbe es so viel zu erzählen, zu den Sportstätten gäbe es so viel zu erzählen, denn wie vorhin schon gesagt, das ist schon eine einmalige Abwechslungsreichheit, die wir hier als Unternehmen haben, die ich als Geschäftsführer auch habe. Ich sage ja auch immer, das ist der schönste Job, den es in Magdeburg zu vergeben gab, weil es einfach positive Themen sind, Veranstaltungsstätten.
Außer wenn Leute fragen, was ist denn mit der Lüftung,
Herr Schiller? Ich denke trotzdem, wenn ich die Begeisterung aller Besucher in der Halle dann immer sehe, dann freut man sich darüber, und da ist es dann schöner, als beim Finanzamt oder Ordnungsamt zu arbeiten. Und
mit allem Respekt den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, Herr Schüller. Ja, denken Sie dran, mit dem Finanzamt will man sich nicht verscherzen.
Keine Frage.
Kleiner Tipp unter Kumpels.
Ja. Nein, also zur GTEC Arena gesagt, also auch da wissen wir ja, inzwischen 97 eröffnet, also geht auf schon stramm auf ihr 30-jähriges Jubiläum zu. Und erstmal ist es halt tatsächlich so, dass die GTEC Arena und deren Lüftung ja keine Kühlfunktion hat, sondern es ist eine reine Lüftung, die zieht die Luft von draußen rein und pustet eben die alte Luft wieder raus. Das heißt erstmal, wenn es draußen natürlich 25, 26, 27 Grad sind, dann zieht das rein, und die 6000 Menschen in der Halle erhitzen natürlich die Luft in der Halle schon ausreichend genug. Das heißt, man hat da keinen Frischluft. Effekt. Und das nächste kommt natürlich hinzu, dass auch da 1997 die Anforderungen an Lüftungsanlagen, was so Querschnitte betrifft, das heißt, wie viel Luftmenge gleichzeitig reingepustet wird und gleichzeitig rausgezogen wird, die waren andere, und das würde heute in modernen Hallen sicherlich auch ein anderes Frische und Luftgefühl und eine andere Luftqualität geben. Aber es, ein Stück weit muss es ein, zumindest wenn man über die 30 Jahre betrifft, eher ein subjektives Gefühl sein, weil man dann vielleicht eben nicht den gleichen Zeitpunkt vergleichen kann mit der entsprechenden Außentemperatur und so, weil grundsätzlich ist an der Anlage in dem Sinne nichts schlechter geworden oder so, sondern es ist so, wie es ist. Und wenn wir jetzt bei den Außentemperaturen drin wären, hätten wir eben ein ganz anderes Gefühl, als wenn eben, wie es an dem zumindest vorletzten Tag, Spieltag gewesen ist, dann doch relativ warme Außentemperatur hatte.
Ich habe neulich Fans belauscht, die irgendwie faselt haben, die Betriebserlaubnis ist ja auch bald weg. Stimmt das? Oder Nein. ist das ja so eine Urban Legend?
Also es gibt keine Betriebserlaubnis für keine unserer Veranstaltungsstätten, die jetzt irgendwie zeitlich befristet wäre. Insofern ist das nicht der Fall. Alle technischen Anlagen werden regelmäßig geprüft. Dafür gibt es Sachverständige, die das machen müssen und machen tun. Das findet auch hier statt. Aber es ist eben schon so, das deutete ich eben mit der Laufzeit oder der Länge, die es eben schon gibt, die GTK Arena schon an. Es besteht ein höherer Investitionsbedarf in der GTK Arena. Das fängt beim Dach an. Wir hatten ja auch schon mal leider bei ein oder anderen Spiel, dass es mal reingeregnet hat. geht eben über die Lüftungsanlage und eigentlich sämtliche technische Anlagen durch. Denn man muss davon ausgehen, nach 25 Jahren hat sich eigentlich prinzipiell erstmal die Halbwertszeit jeder technischen Anlage überlebt. Und es wäre eine Erneuerung notwendig. Und man ist ja auch hier insofern dran, das ist immer so ein bisschen ein geflügeltes Wort, man ist dran, dass es zumindest ja jetzt aktuell ein Masterplan erstellt wird oder ein Maßnahmeplan erstellt wird, was in den nächsten Jahren auch in der GTK Arena gemacht werden soll. Und da wird schon einiges passieren, damit einfach die Halle dann wieder auf einen adäquateren und moderneren Stand kommt.
Bei nötiger, höherer Investition hat Frau Boris gerade ausgeschaltet, haben Sie es gemerkt, so ein richtig lautes Klacken irgendwie.
Ja, auch da werde ich manchmal gerne ein bisschen politisch, das richtet sich dann eben aber eher an alle, die jetzt über 30 Jahre hier in Magdeburg Verantwortung gehabt haben. Wir haben in der Landeshauptstadt Magdeburg unheimlich viel Neues in den letzten 30 Jahren gebaut. Ja, also man kann die Aufzählung könnte man endlos anfangen, was alles gemacht wurde, aber es ist manchmal etwas zu wenig in den Bestand der Objekte investiert wurden. Also die kontinuierliche Modernisierung, die eben in Gebäuden notwendig ist, die wurde manchmal etwas zu wenig, um es vorsichtig auszudrücken, gemacht und dadurch ist da schon ein erheblicher Stau da. Also bei der GTK Arena würde ich mal schon behaupten, dass wir da eben schon über auch 20 Millionen reden, die da notwendig sind mittelfristig.
Jetzt sie hat zu Frau Boris nicht nur ausgeschaltet, sondern die Stadt verlassen.
Ja, und ich könnte das weitermachen, dann geht's. Wir kennen die Diskussion um das Amokulturhaus, wo man auch länger darauf eingehen könnte und auch da ist eine ähnliche Summe notwendig.
Jesus, denn, echt? Ja, denn, so viel?
Denn das Amokulturhaus ist, wie wir auch wissen, über 70 Jahre alt und die Technik da drin ist aus den 90ern oder eben sogar noch teilweise aus der DDR. Wir alle lieben das AMO, ich hatte auch meine Jugendweihe gehabt, aber eben es ist jede Menge zu tun, das kann man nicht bestreiten. Ja, und da muss man mal gucken, nachdem jetzt eben in der Hyperschale und Stadthalle und den Außenanlagen der Stadthalle, ja, wir ja auch schon bei 150 Millionen sind, die da fast reinfließen, sind solche dann nächsten Baustellen wie GTK, AMO und die Auflistung könnte man fortführen, natürlich schon tatsächlich finanzielle Herausforderungen.
Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, das genau so zu erklären, dass halt auch Atze Kullig und seine Freundin und die Kumpels an der Stäbierhalle das irgendwie also so mit verstehen. Also ich will niemanden abwerten, sondern das auf das verständliche Wir-Straßenköter-unter-uns-Niveau bringen. Ja, weil wie ist denn da Ihr Ansatzpunkt? Wie können Sie denn das machen? Weil ich habe das jetzt wahrgenommen, Sie sind einerseits jemand, der sich um die Logistik und um die ganze Organisation, Konzerte ranschaffen, Hallen füllen etc. kümmern muss. Das ist nun bei der GTK Arena nicht so schwer, die voll zu kriegen. Dafür haben Marc Schmidt und seine Spießgesellen gesorgt, inklusive Benno. Aber dann gehört ja quasi Wirtschaftlichkeit mit dazu. Dann gehört auch noch so das Technische dazu, wo ich bewundernd auf Sie schaue, wie Sie sich da auch noch mit beschäftigt haben, offensichtlich. Und dann das Politische. Ja, das sind ja 5 Jobs quasi in einem. Und wie machen Sie das mit dem Druck? So von hinten, da haben wir eine funktionierende Halle, die ist immer knallvoll, 30 Jahre alt, in der Stadt ist gerade sehr viel erneuert worden, wir brauchen jetzt aber irgendwann die Kohle nicht, dass uns irgendwann mal einer abklappt. Gehen Sie so dann zu Frau Boris oder so? Weil ich weiß, ihr habt ein gutes Verhältnis zueinander, durch die Zusammenarbeit auch während der strubbeligen Zeit und so weiter mit den Messehallen und dem Testen und was weiß ich nicht alles, aber sagt man dann bis hierher, war es ganz gut, aber jetzt müssen wir mal ernst reden, Frau Boris, oder wie?
Nein, also tatsächlich haben wir da ein gutes Verhältnis und generell muss ich auch sagen, dass auch der politische Bereich, also der Stadtrat generell zu dem Thema Veranstaltungsstätten ein hohes Identifikationslevel hat. Ja, also da gibt es gar keine Diskussion, dass da irgendwie einer sagt, nee, das ist nicht möglich und das sehen wir nicht ein, dass da was gemacht werden muss. Ich sage immer, mein Job oder unser Job in der Gesellschaft ist, erstmal ein entsprechendes Konzept anzubieten, was man in welchem Objekt machen will und mit welchem Konzept man eben glaubt, dass man danach auch entsprechend genügend Veranstaltungen darin stattfinden lassen kann, die zumindest den Betrieb der Objekte halbwegs rentabel machen lässt. Denn das ist schon eine Herausforderung eben genug, dass dann keine Betriebskosten zu irgendwelchen Zuschussbedarfen führen. Und da muss man eben gucken, welche Halle ist für welches Objekt und für welche Veranstaltungsart geeignet und wo liegen noch die Potenziale. Aber das sind die Konzepte, die wir erstmal anbieten müssen. Wie gesagt, die baulichen Sachen brauchen wir zum Glück nicht machen, aber doch, ja, wir müssen unsere Anforderungen deutlich machen, wie eine Veranstaltungsstätte ausgestattet sein muss, damit dann da auch im Anschluss Veranstaltungen stattfinden. Und dafür helfen letztendlich bei mir jetzt knapp 80 Kollegen eben und Kolleginnen mit, das eben deutlich zu machen. Aber das ist eine große Herausforderung und letztendlich muss man sagen, fahren wir da manchmal schon auf Sicht und bearbeiten ein Thema nach den anderen und können nicht alles in einem Schritt und in einem Gesamtkonzept wirklich so abbilden, wie man sich es manchmal wünschen würde.
Aber im Moment sind Sie halbwegs zufrieden, es gibt keine große Not, jetzt irgendwas schnell zu erneuern.
Nein, also man muss sagen, erstmal ist die Veranstaltungsbranche mit Ausnahme der Corona-Jahre eine Boombranche. Also Veranstaltungen, Live-Entertainment ist in den letzten 15 Jahren massiv gewachsen. Das hat sich auch dadurch auch bei uns ausgedrückt, dass wir unseren Umsatz, den wir als Gesellschaft machen, in den letzten 10 Jahren verdoppelt haben, von 6 Millionen auf 12 Millionen, dass die Besucherzahlen deutlich gestiegen sind insgesamt in den Veranstaltungsstätten, woran der Sport, Handball und Fußball durchaus einen nicht unerheblichen Anteil haben. Und auch nach Corona, wo ja viele fabuliert haben, kehrt das alles so zurück? Kommen die Leute wieder in die Hallen? Fliegt man wieder? Große internationale Messen und Kongresse, das wird es nicht mehr so geben. Ist ja alles Quatsch.
Ist alles zwei zurück- Wochen war dieser Quatsch vergessen. Ja. 2 Wochen höchstens.
Es ist alles zurückgekehrt. Wir haben eine super Veranstaltungsentwicklung. Es findet in den Hallen sehr viel statt. Auch ausverkaufte Sachen. Nicht alles, ja, gibt auch Sachen, die nicht so gut laufen, aber die Menschen wollen sich live begegnen, egal ob es im Business ist, bei Tagungen, Kongresse oder ob es eben bei Kultursport oder anderen Tourneeprodukten ist. Die Menschen wollen sich live begegnen und das lässt uns erstmal positiv in die Zukunft gucken und daneben bist ja auch Künstler, die Künstler sind ja teilweise darauf angewiesen, auch aufzutreten, weil man eben über die Verwertung der Produkte ansonsten kein Geld mehr verdient. Und das lässt uns natürlich, ich muss ja auch in meinen Lageberichten immer eine Zukunftsprognose abgeben. Und die ist eigentlich positiv für unsere Branche. Und deshalb bin ich auch grundsätzlich positiv gestimmt, was eben die neuen Objekte betrifft, dass es uns gelingen wird, diese auch vernünftig mit Veranstaltungen zu füllen.
Sowohl in der zweiten Bundesliga im Fußball als auch in der Handball-Bundesliga, Champions League etc. mit den grandiosen Erfolgen der Handballer gab es ja dann extrem viele Leute. Da gab es ja Diskussionen um Ausbau und Neubau von Stadion bzw. Halle. Bei den Fußballern hatte sich das relativ schnell gegen Ende der ersten Halbserie erledigt, aufgrund der Ergebnisse der Mannschaft. Beim Handball gibt es diese Diskussion unter den Fans immer noch. Kriegen Sie das mit? Wie sehen Sie denn das?
Ja, also natürlich bekommt man das mit und wenn man jetzt auch wieder in die letzten Jahre guckt, ist das ja auch im Kulturbereich durchaus mal eine Frage gewesen, denn wir haben bestimmte Künstler, die nicht mehr nach Magdeburg kommen, weil als die GTK Arena 97 gebaut war, war sie eine der großen Hallen in Deutschland. Inzwischen sind wir eher eine mittlere Halle, ja, weil andere in Berlin, Düsseldorf, Hannover und so weiter natürlich eher 15.000 Kapazität haben. Aber ich sehe das eindeutig nicht als notwendig an, den Ausbau, weil eben auch jetzt natürlich es nicht so viele Produktionen gibt, die diese Menschenanzahlen anziehen können, dass wir aktuell in unserer Branche auch eher in leichten Rückgang wieder, also dass die ganz großen Tourneen eben doch ein Stück weit eher wieder in kleinere Hallen gehen. Sehen wir bei uns selber auch. Wir haben im AMO Cindy aus Marzahn, die ja jetzt wiederkommt. Die war früher auch in der Getik Arena gewesen, fängt jetzt erstmal wieder im AMO an. Und auch andere Produktionen. Also es gibt eher einen Trend nach unten. Und die ganz großen internationalen Künstler bei allem Lokalpatriotismus, den ich natürlich habe, die kriegen wir eben doch leider nicht nach Magdeburg. Und deshalb würde ein Ausbau für uns im Tourneebereich nichts bringen. Und im Handball, denke ich, sind wir uns da mit dem Management des Handballs auch einig, dass es ja eben auch dann doch letztendlich nur ein Anteil von Spielen ist, wo du jetzt wirklich viel mehr Karten verkaufen könntest. Und daneben wäre so ein Ausbau dann teilweise auch ein bisschen atmosphärenschädigend, denn diese Enge und Kompaktheit der Halle macht ja auch diesen Hexenkessel aus.
So eine solide Gelassenheit habe ich auf Seiten des Managements des SCM auch wahrgenommen. Gibt es eigentlich Künstlerinnen und Künstler, wo es so Interesse bestand, die wir dann nicht realisieren konnten, wo sie richtig gedacht haben, scheiße, das hätte ich ja in Magdeburg gesehen?
Naja, ich werde eher immer dann ein bisschen nervös, wenn eben dann, wie zum Beispiel bei den Ehrlich Brothers, die Gegenstände und die Einbauten, die die machen, so groß werden, dass wir die nicht mehr durch unsere 2,20 Meter hohe Einfahrt in der Getik Arena kriegen, die ja schon zum Anfang eigentlich eine Fehlkonstruktion gewesen ist. Ja. Da ärgere ich mich. Oder wenn DJ Bobo mit solchen Gewichtslasten in die Decke kommen will, dass wir dann auch schon anfangen zu zittern und zu sagen, na, können wir den jetzt auch halten und gibt die Halle das noch her? Also da sind schon Themen eben, wo man auch was machen kann und machen muss. Natürlich, als ich angefangen habe bei der MVGM, haben mir meine Freunde eine Wunschliste abgegeben.
Sensation, das ist groß, das finde ich groß.
Welche Künstler ich nach Magdeburg holen soll.
Also, erstmal was Kleines zum Warmmachen, Bruce Springsteen, ja?
Also nicht. Naja, also Depeche Mode war bei der Liste ganz oben, weil das auch eine.
Erstmal mit Bruce Springsteen üben, dann Depeche Mode. Sensation. Ja. Oh nee, da möchte ich aber auch nicht in ihre Haut stecken.
Also ja, genau, das war natürlich immer dann da enttäuschen zu müssen, das macht man nicht hier gerne.
Für eine Probe vielleicht.
Und ich könnte auch leider sozusagen, ich glaube, keinen von dieser Liste dann nach Magdeburg holen. Trotz dessen sage ich auch gerne, dass wir zum Beispiel beim Stadion Konzertveranstalter angeboten haben, sie könnten das Stadion quasi mietfrei haben, wenn sie denn kommen würden, ja, nur mal so, um zu testen. Ja. Und selbst da sind sie leider nicht drauf angesprungen, weil eben die Konzertveranstalter eigentlich nur ihre Planung danach machen, wo sie wie viel Karten verkaufen können. Ja, und da muss man eben immer sagen.
Ach, daran liegt das?
Ja, natürlich. Du guckst, wie sind die Räume publikumsmäßig und dann ist es natürlich so, dann fangen die ja von oben nach unten an. Ja, und im Regelfall ist es einfach so, da, wenn man sagen, allein der Raum Leipzig, Halle Merseburg-Bitterfeld hat halt über 2 Millionen direkten Einzugsbereich. Ja. Und wir haben jetzt, je nachdem, wie großzügig man das rechnet, hat Magdeburg einen direkten Einzugsbereich von 800.000.
Ja. Ja, weil und sonst im Westen ist gleich Hannover?
Genau, wir sind, wie ich immer sage, in dem Bermuda-Dreieck, was Tourneeproduktion betrifft, mit Leipzig, Berlin, Hannover, wo natürlich, weil einfach größere Regionen, die Künstler zuerst hingehen. Und dann geht man eben weiter nach unten. Ja. Und dann ist es eben so, dass dann manchmal dann eben nicht mehr das Potenzial besteht und das liegt nicht mal dann an der Hallengröße, sondern es liegt einfach ja, an diesem Routing und dieser Tourneeplanung und dieser Einschätzung der Veranstalter.
Und das ist auch der einzige Grund, warum es keine Konzerte bei uns im Stadion gibt, weil mir hat er irgendwann mal ja erzählt, dass es auch daran liegt, dass man schwer reinkommt, also dass die Zufahrt zum Stadion nicht so richtig cool ist. Also man kann nicht mit Trucks reinfahren, glaube ich, und so, ja?
Ja, das ist so. Die Einfahrt ist auch da und da sage ich auch genauso ein bisschen kritisch, wie man nach dem paar, sage ich schon, Planungsfehlern bei der Getik Arena 10 Jahre später wieder Planungsfehler beim Stadion machen konnte, ist mir schon manchmal ein bisschen in Rätsel. Also das Truck-Thema ist eins, obwohl das könnte man mit Gabelstaplern und so weiter ja trotzdem dann lösen. Ja. Es ist eins, dass in den Innenraum nur 7.500 Menschen dürfen, weil die Fluchtmöglichkeiten, die Mundlöcher zu eng sind, um jetzt noch größere Menschenmengen zu entfluchten im Notfall. Das sorgt dann alles dazu, dass die Kapazität auch nicht so gewaltig ist. Aber am Ende ist es schon eher das Ticketverkaufsthema, weil ich war letzte Woche zum Beispiel bei Herbert Grönemeyer in Dresden beim Konzert gewesen, der hat auch 24.000, die würden wir bei uns auch reinkriegen. Trotzdem bekommt Herbert Grönemeyer nicht zum Konzert nach Magdeburg, sondern eben nach Dresden jetzt in dem Fall oder eben nach Berlin oder eben nach Bochum und so weiter. Aber es also ist
Bochum,
diese Mischung.
Verstehe ich, dass er das, ja. Also bei Bochum hat er, glaube ich, ein Argument.
Das ist ein schlechtes Beispiel.
Ja, Wahnsinn. Ach so, da bin ich froh, dass wir hier noch so ein bisschen nachgefragt haben. Das finde ich gerade richtig toll, dass wir, bevor wir auf die Hyperschale kommen, dass wir das noch abgearbeitet haben. Da fällt mir jetzt auch erstmal gar nichts weiter ein, außer dass ich es lustig finde, dass ja auch, Sie haben ja Ihre 80, haben Sie gesagt, 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass da ja auch so viele Kulturschaffende, teils ehemalige oder immer noch aktive und so, die halt wirklich richtig was gerissen haben in der Stadt, auch bei Ihnen quasi so arbeiten. Also, weil ich auch persönlich betroffen bin, hier Ali Albrecht, also der Gitarrist von Juckreiz, der auch bei mir mit Musik macht, finde ich großartig, dass der da noch da arbeitet und dass meine Probepläne mitunter auf seinen Dienstplan bei euch abgestimmt sein müssen. Dann finde ich es toll, dass da Stefan Pauli, der da zusammen mit Alex Nino auch in der Stadt was gemacht hat, die Erfinder der Strandbar unten an der Elbe und die dann halt in der Factory ja auch so die Urarbeit geleistet haben, wahnsinnig viel subkulturelle Arbeit auch schon rund in der Wendezeit. Waren Sie selber so bei DJ Alex und Stefan Pauli bei Partys? Haben Sie da auch getanzt?
Ja, genau. Ja, die ganze Studentenparty-Szene und was es da alles gab. Ja. Nein, also das sage ich auch immer. Also neben dem, wie ich ja vorhin schon meinte, dass ich den besten Job in Magdeburg habe, eben weil es positive Themen sind, weil es ein Entwicklungspotenzial unendlich gibt mit den neuen Projekten, auch im Elbauernpark und so weiter. Das ist einfach spannend und das merken auch unsere, denke ich auch, das sind auch unsere Mitarbeiter, wie ein Kollege, der erst vor kurzem zu uns gekommen ist, mal dann bemerkt hat, bei uns sind eigentlich alles positiv Verrückte, war dessen Zitat und ich glaube, das muss man auch ein bisschen sein, wenn man in die Veranstaltungsbranche geht, weil letztendlich ist es schon so Work-Life-Balance, was heute so groß geschrieben wird, ist natürlich in der Veranstaltungsbranche nicht ganz so angezeigt, weil hauptsächlich abends am Wochenende sind nun mal die Veranstaltungen und Produktionen. Da muss man schon wirklich das wollen und dahinter stecken und eben dafür brennen oder eben wie Kollegen, die Sie genannt haben, wie Ali eben doch selber Musik machen und so, wo man das gar nicht anders kennt. Ja. Und dadurch haben wir einfach ein tolles Team, das kann ich immer nur wieder sagen, eine tolle Entwicklung in den letzten 10 Jahren und deshalb bin ich auch nicht ängstlich vor den nächsten Jahren.
Wie ist denn eigentlich der Hänsler auf die Bühne gekommen, wie denn das funktioniert? Hat er die gesehen, weil der hier irgendwie seine Frau hat oder eine Freundin oder wie oder was?
Na, zu dem Letzteren kann ich jetzt offiziell
nichts sagen. Daran liegt das doch aber eigentlich, das, oder? Ja. Das ist auch so was, so wie die Spatzen, die grünroten Spatzen in Magdeburg so feiern. Ich glaube, der hat hier eine Freundin, hat ja das gesehen, hat der gesagt, ja, mach ich das. Das wissen sie nicht, das ist offiziell angefragt, oder?
Das, naja, wir hatten eben vor einigen Jahren mal so ein Holzfäller-Event hier gehabt. Ich habe immer scherzhaft gesagt, Kettensägen-Massaker, aber es gibt ja so eine Kettensägen-WM, wo die so eine Holzfiguren und so weiter absägen und dieses war tatsächlich im Fernsehen übertragen worden und es war wohl tatsächlich so, dass jemand von der Vox-Produktion eben von Hänsler das eben auch gesehen hat und meinte, oh, sieht ja irgendwie optisch eine tolle Bühne und so weiter aus und wir haben natürlich auch versucht, dann eben immer mit dieser einen Produktion, so wie wir es dann auch mit Hänsler versucht haben, eben natürlich auch gegenüber anderen Sendern und so weiter zu verkaufen, denn die Fernsehsendung haben natürlich einen totalen Imagewert für die Stadt. Ja, und das sehen wir auch als unsere Aufgabe an, eben Stadtmarketing zu machen, Menschen hier in die Stadt zu holen oder eben Nachrichtenwert für die Stadt zu generieren, so wie es eben bei der SCM und der FCM ja auch am besten tut.
Also die Seebühne finde ich auch ist eine der schönsten Veranstaltungsorte, die wir hier so haben. Muss man immer gucken, dass man das gewinndeckend irgendwie auch zukriegt, das ganze Ding, oder? Also wie viele Leute passen da rein? 1600 oder sowas, ja?
Ja, und genau, 1600. Es ist eben, ja, die gewinndeckend ist jetzt bei uns, denke ich, schon ein bisschen der falsche Begriff, weil...
Nee, für die Künstler, die sich einmieten.
Für die Künstler, ja. Weil eben, die Gesellschaft selber bekommt ja schon öffentliche Zuschüsse, weil es schwierig ist, diese Infrastruktur sonst zu erhalten und zu betreiben. Aber ja, klar, für die Künstler ist es natürlich ein Business Case. Die machen das nicht altruistisch oder gefördert, sondern da muss sich jede Produktion rechnen. rechnen. Und deshalb ist auch die Seebühne nicht für jede Produktion geeignet, aber für Sitzplatzproduktion mit 1600 Leuten ist das eine super schicke Location und der Elbauernpark ja generell.
Ich fand das stark, wie ihr da mit Andrea Herrmann zusammengearbeitet hattet, die ja ihre Klappe nicht im Opernhaus machen konnte wegen der ganzen strubbeligen Zeit und so und da ihre Tanzveranstaltung gemacht hat. Das war auf der Seebühne ganz, ganz, ganz grandios. Das hat echt, das war echt schön zu sehen. Das hat auch Spaß gemacht. So, kommen wir mal langsam jetzt zur Hyperschale, ja. Also, es ist wirklich ein Gerücht, dass H.P. Baxter von Scooter gesagt hat, dass ihr hört eigentlich mir, also wie der Name schon sagt, Hyperschale. Ja, das ist ein Gerücht, ja. Wahrscheinlich eins der 8000 Wortspiele in verschiedenen Variationen, die sie in letzter Zeit darüber gehört haben, oder?
Genau, ja. Also ja, es ist ja schon durchaus eine spannende Sache. Hyperschale für den Magdeburger ist das jetzt erstmal ein gängiger Begriff, den man auch gar nicht so hinterfragt. Ja, wobei ich selber auch
für... War immer da, oder, für uns?
War immer da, in 69 gebaut. Ich selber kenne es auch als Messe- und Veranstaltungshalle noch bis 99. So lange war sie ja im Betrieb. Dann ist sie ja im Zuge der Buga und dem Messegelände, was dann dort entstanden ist, geschlossen worden und ja dann doch leider dem Verfall über lange Jahre ausgesetzt gewesen. Ja, aber klar, bei Hyperschale, ich habe das früher auch nicht hinterfragt, was bedeutet das eigentlich? Kann ja ein Kunstwort sein oder so. Und nur jetzt im Rahmen der Vermarktung, wo wir dann auch mit Kunden außerhalb von Magdeburg darüber sprechen, da kam tatsächlich dann schon mal der Begriff, ist das da die Hyperschale? Und da haben wir gesagt, nein.
Wäre so geil. Hallo, hier ist H.P. Baxter, verstehst du? Der ist die Hyperschale, die gehört mir. Ich kann am Sonntag spielen, Herr Schuller. Verstehst du das nicht?
Genau, ja. Also wäre ja vielleicht doch ein schöner, schöner Marketing Gag nochmal.
Ich kann das Scooter da mal hinholen.
Genau, ja.
Geht das überhaupt? Ist es denn als Konzerthalle möglich in dem Maße?
Gehen tut natürlich prinzipiell immer alles heute, weil man kann ja auch Werkhallen und sonstige Locations zum zur Konzertarealen machen. Aber tatsächlich ist die Hyperschale nicht als Konzerthalle mehr angedacht. Also denen, die da noch Bab und Pur und Frank Schöbel erlebt haben, muss ich leider immer auch enttäuschen. Wenn
Bodycount hat da gespielt. Der Crossover-Act der 90er Jahre. Und dann hat er da ins Mikrofon reingerülpst. Cop Killer. Das war Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Und alle haben gedacht, wie lange hält das Ding hier eigentlich, das ganze Konzert aus? Irre.
Aber nein, also man muss auch da die Geschichte eben erzählen, dass wir wissen, dass lange Jahre auch Oberbürgermeister Trümper eher nicht ein Freund der Sanierung und des Wiederaufbaus der Hyperschale war.
Okay.
Wir hatten ja, es gab ja mehrere Versuche, private Nutzer für die Hyperschale zu finden und Überlegungen, was könnte man da drin machen. Die Veranstaltungsnutzung war nicht unbedingt zeitweise die favorisierte gewesen. Aber nachdem diese mehreren Versuche, jemand anders zu finden oder andere Nutzung zu finden, gescheitert sind und der politische Wille eben doch so sehr groß war, vom Stadtrat die Hyperschale unbedingt zu erhalten, da sage ich manchmal, habe ich dann eben auch überlegt, was kann man damit machen, ja, und weiß nicht, ob ich da zu leichtsinnig war, damals zu Dr. Trümper zu sagen, lassen Sie uns doch daraus eine kleine Kongress- und Tagungslocation machen. Also wir müssen ja einfach, wir sind vorhin schon durch unsere ganzen Objekte gegangen. Wir haben eine Johanneskirche mit 700 Plätzen, in Amo mit 1000 Plätzen, eine GTEC Arena mit 6000 Plätzen, eine Stadthalle zukünftig wieder mit 2100 Plätzen. Also eine Konzertlocation brauchen wir in der Stadt nicht mehr. Wir haben genug Varianten, wo eben Konzerte stattfinden können. Und ein Konzert hat halt eben wieder mit Bühne und Backstage und so ganz andere bauliche Anforderungen, die jetzt in der Hyperschale schwer umsetzbar gewesen sind, auch wenn das in den 90ern und zu der Zeiten so genutzt wurde. Heute wäre das eben schwer so nutzbar. Und die Lücke sahen wir eben darin, eben kleine Tagungen und Kongresse da durchzuführen, Messen und Ausstellungen. Denn 85% der Veranstaltungen in Deutschland sind Tagungen und Kongresse, Schulungsveranstaltungen unter 250 Leute. Und unsere anderen Objekte, die genannten, sind eigentlich dafür alle immer zu groß. Also war die Idee dann geboren, wir machen da ein kleines Schulungs- und Tagungs- und Kongresshaus draus und können auch in der Verbindung der Stadthalle, die ja nur 150 Meter entfernt ist, das dann auch bei ganz großen Tagungen, die später mal in der Stadthalle stattfinden mit über 1000 Menschen, können wir dann die Hyperschale noch ergänzend
nutzen. So als Doppelgebäudeveranstaltung, ja,
genau, verstehe. Das ist das cool. Konzept und So sind wir auch im Vertrieb unterwegs, eben was die Halle betrifft, und haben jetzt erstmal auch im lokalen Markt ein sehr großes positives Feedback, dass sich auch Kunden von alleine melden, auch Professoren von Uni oder Medizinbereich, die eben dort Tagungen durchführen wollen, die oftmals eben auch eher so in diesem kleineren Segment sind und glauben eben dort auch die Halle auch tatsächlich national platzieren zu können, weil sie eben doch natürlich eine Mega-Architektur ist. Ich denke immer 69, dass, wenn man die jetzt sieht, viele werden denken, das ist ein neues Gebäude, die von außerhalb kommen, weil sie sieht ja hypermodern aus, um mal mit dem Begriff zu spielen. Ja, keiner wird auf die Idee kommen, dass die von 69 ist. Und das macht eben auch eigentlich, das muss man nochmal sagen, diese Besonderheit des Gebäudes aus, dass da der Ulrich Müther eben 69 wirklich was hingesetzt hat, und auch diese Bauweise mit dem Schalenbeton, die war damals grandios wegweisend gewesen. Ja, also ich sage immer gerne, diese Decke, die ja freitragend ist, die ist vielen Stellen nur 7 Zentimeter dick. Ja, eine Stahlbetondecke mit entsprechenden Stahlgerüsten drin, eben nur 7 Zentimeter dick, 48 Meter freitragend. Und dann noch, um das nochmal aufzuklären, wo wir vorhin ein bisschen abgekommen sind, in dieser Schalenkonstruktion. Das war 69 schon grandios, und der Ulrich Müther hat damit ja auch einen Exportschlager in der DDR entwickelt, denn auch in zum Beispiel auf Kuba, in Havanna, ist dort eine Radrennbahn von ihm damals gebaut worden, oder eben auch eine ganze Reihe von Zeiss Planetarien in Kuwait, Tripolis, Helsinki und auch in Wolfsburg sind von ihm in den 60er und 70er Jahren eben gebaut worden, weil er mit dieser Technologie und der Art des Bauens da sehr modern unterwegs war.
Da hat er dem Kollegen Honecker oder wer da gerade, nee, 69 noch nicht, da war ja noch der andere am Start, hat er ja wahrscheinlich schön Devisen ins Land gespielt mit den ganzen Bauten. Warum jetzt nur Hyperschale? Wir haben gar nicht, das mit dem Namen haben wir noch gar nicht so richtig besprochen.
Genau, also das kommt tatsächlich, und den Begriff, den muss man fast üben, ihn auszusprechen. Diese Hyperschale, dieser Begriff, den hat tatsächlich der Müther erfunden, und der stammt eben aus dem Bautechnischen, beziehungsweise aus der Geometrie, und stellt erstmal ausgesprochen eine hyperbolische Paraboloidschale. Bitte nachsprechen.
Nein.
Also hyperbolische Paraboloidschale.
Hyperbolische Paraboloidschale,
genau.
Ja, geht ja eigentlich.
Und er hat sich in seinem Studium damit schon auseinandergesetzt. Das ist also eine Bauweise in dieser Form, und erstmal muss man sich unter einem hyperbolischen Paraboloid eine regelmäßig doppelt gekrümmte Fläche da vorstellen, und wenn man jetzt sich Luftbilder halt von der Hyperschale anguckt, dann wird einem das eigentlich am deutlichsten, dass sie eben außen ja an den Ecken höher ist,
genau, ja.
Dann wie in einer Schalenform oder einer Kurvenform nach unten sich verjüngt und in der Mitte aber wieder nach hoch geht.
Ja, okay.
Ja, und das ist diese Schalenform, die man sich vorstellen muss, die ja von vier Ecken dann auf die Mitte zuläuft. Und das ist eben diese Parabel, um noch einen geometrischen Begriff zu nehmen, diese Kurvenform, die dann dadurch sich gegenläufig entsteht, die ist halt die Erläuterung aus dieser geometrischen Vergangenheit oder beziehungsweise eben der bautechnischen Form.
Also das nie zum Leben erweckte geometrische Genie in mir mit physikalischer und auch architektonischer Begabung klatscht gerade begeistert. Aber das muss man, ich glaube, da kommen doch auch Leute und gucken sich das wirklich an, einfach nur um es zu sehen, also so Architektur-Nerds und sowas, oder?
Auf jeden Fall, also hier, wir werden ja auch, ich denke, das kann man auch sagen, also erstmal die Architekten, die das jetzt saniert haben, sind ja mit Gerkan, Mark und Partner aus Berlin GmbH, ein international tätiges Architektenbüro, und die sind auch durchaus stolz darauf und werden jetzt auch noch eben hier zur Eröffnung auch mal alle ihre Architekten international, mit denen sie da unterwegs sind, eben auch nach Magdeburg einladen und dort eben ein Treffen veranstalten, um das Objekt denen noch zu präsentieren, weil, wie gesagt, die wirklich natürlich, also es ist sowohl architektonisch als eben bautechnisch eben schon eine Besonderheit.
Die machen so einen richtigen Kongress dann auch in dem Kongressding und gucken dabei aber nicht auf irgendwelche Bildschirme und die ganze Zeit an die Decke und krabbeln in dem Ding rum.
Genau, das
gibt schöne Reels, glaube ich, für die Vermarktung. Und wie ist das jetzt mit der Vermarktung? Wann konntet ihr anfangen, das auch wirklich zuzubuchen? Das ist ja immer so ein bisschen heikel. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Stadthalle genauso knifflig, um es mal so auszudrücken, ist, dass man sagt, da ist eigentlich der Termin, wo wir fertig sein wollen. Ab da müssten wir es eigentlich dann auch zubuchen. Aber was ist, wenn sich was verschiebt? Können wir da Termine halten oder so? Wie stellen wir uns das vor? Wie machen Sie das?
Ja, also wir sind natürlich schon 2 Jahre unterwegs jetzt, auch bevor wir jetzt den offiziellen Auftrag und Vertrag überhaupt hatten von der Stadt, dass wir die Hyperschale vermarkten und betreiben sollen, haben wir natürlich begonnen, sie letztendlich zu platzieren und genauso wird das jetzt bei der Stadthalle, kann man sagen, nonstop weitergehen, auch wenn es da noch über 2 Jahre hin sind, bis sie eröffnet, aber das ist so, Tagungen, Kongresse, aber auch Tourneen. Veranstaltungen, die werden bis 2 bis 4 Jahre vorher geplant. Ja, das heißt, man muss jetzt schon die Veranstalter darauf hinweisen, dass es hier auch da noch eine nächste Stadthalle hier geben wird. Und hier bei der Hyperschale haben wir ja den Moment jetzt erstmal genutzt, dass wir längere Zeiten frei haben, weil es eine neue Halle ist. Und haben uns deshalb dazu entschieden, vielleicht so ein bisschen das Notwendige mit dem Angenehmen zu verbinden, wie man so das nennen könnte, jetzt mit einer Kunstveranstaltung zu beginnen, mit der Banksy-Ausstellung, einer Streetart-Ausstellung, die ja für 3 Monate jetzt ab 19. Juli in die Halle gehen wird, dann bis Anfang November. Das ist eine spannende Ausstellung, ich habe es in Berlin mir auch angeguckt und ja auch ein spannender Künstler. Und da versprechen wir uns auch. Und der
Frage für einen Freund. Kommt Banksy?
Natürlich.
Ist der Künstler anwesend?
Er kommt, man wird ihn nur nicht, man wird nur nicht wissen, wer es ist. Ja.
Sind Sie Banksy, Herr Schüller? Es gibt Gerüchte, vielleicht machen Sie ja in Ihrer Freizeit geile Kunst, wer weiß das schon.
Tja, dazu darf ich mich jetzt nicht äußern.
Ja. muss man das bezahlen? Ja, das muss man dann einkaufen, ja? Da bezahlt man was für.
Nein, das ist eine Tourneeproduktion tatsächlich, ja, die jetzt eben an verschiedenen Städten angeboten wird und dort sich dann immer für 3 bis 5 Monate einmietet. Und das ist für uns also schon gut. Wir gehen da kein Risiko ein und der Veranstalter ist eben optimistisch, wie wir auch, dass hier 2 Dinge zusammenkommen, nämlich das Interesse an dieser Ausstellung zum einen, aber auch das Interesse an dem Gebäude, ja, dass die Magdeburger und die Region eben auch das Gebäude erleben will. Und deswegen sagte ich vorhin, das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden, weil so durch so eine Ausstellung eben doch jeder die Chance hat, mal reinzugehen, während ja die sonstigen Veranstaltungen, Tagungen, Kongresse ja eher nicht öffentlichen Charakter oftmals haben.
Mega Move, finde ich total super. Und damit wir beide jetzt nicht als abgehobene Kulturfuzis rüberkommen, für alle, die bei Banksy nicht einen Zucken im Kopf haben und unsere Lacherei gerade nicht verstanden haben, Street-Art-Künstler weltweit unterwegs, der mit so Sachen Aufsehen erregt hat, dass sein eigenes Werk auf einer Auktion teuer verkauft und dann sofort wieder geschreddert wurde, von dem nicht klar ist, wer es wirklich ist und ein Mythos so quasi durch die Welt geht. Das bekannteste ist, glaube ich, so ein Mädchen, was so ein Herz in die Luft fliegen lässt, was die meisten wahrscheinlich kennen von Banksy. Damit wir wirklich jeden mitnehmen hierher. Wer wird denn eigentlich Chef von der Hyperschale? Hatten Sie da so, sind da so nach und nach, hat es mal so geklopft, so vor einem Jahr fing es an vielleicht am Büro, ich hätte mal einen Termin oder so, ich würde so gern ja, das, die Hyperschale übernehmen oder so, oder funktioniert das anders?
Naja, Chef von der Hyperschale, sag mal, wir haben die sogenannte Funktion des Objektmanagers, so heißt das dann bei uns jetzt in der Firma.
Klingt schon wieder unsexy.
Pro Haus, ja. Und die Funktion ist jetzt in dem Sinne weder schon ausgeschrieben noch besetzt, sondern wir starten da jetzt in der Form erstmal so.
Aber das machen Sie schon intern, oder?
Ja, ja, dann genau.
Also jetzt braucht keiner, der zuhört, gerade über den Hasselbachplatz fährt und sagt, ich möchte nicht mehr im Späti arbeiten. komisch. Objektmanager werden von der Hyperschale wird nicht funktionieren.
Nein, also die besondere Stärke von uns wiederum als Unternehmen ist ja, dass die Kolleginnen und Kollegen bei uns eigentlich fast alle in mehreren Häusern tätig sind und dorthin gehen, wo es eben was zu tun gibt, um das jetzt mal so einfach zu sagen. Und wie ich vorhin schon sagte, wir haben viele engagierte oder nur engagierte Kolleginnen und Kollegen und da sind auch entsprechende dabei, die da auch Verantwortung übernehmen können und wollen.
Cool, also halt mal fest, Eröffnung ist jetzt quasi ja schon 4 Tage her, wenn die Ausstrahlung hier ist, aber was wird man gesehen haben, um mal einen coolen Plusquamperfekt hier rauszudonnern, wenn es jetzt hoffentlich richtig ist, mein Germanistikstudium ist auch schon weiter her, aber was wird man so gesehen haben, was ist da der Plan
ja.
zum Auftakt, außer der Ausstellung, oder gibt es einfach nur Band durchschneiden? Da ist Banksy und Vollgas.
Also zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sprechen quasi, in der Ausstrahlung, wird die Ausstellung aufgebaut. Also die Ausstellung selber öffnet am 19. Juli an dem Tag der Eröffnung ist das wie so bei vielen neuen Objekten. Ich sage, die Bauleute kommen danach nochmal kurz rein und machen die restlichen Sachen fertig. Es wird also wieder spannend bis zum letzten Tag.
Ist spitz auf Knopf.
Ja, es ist spitz auf Knopf und insofern sind wir sogar froh, dass wir noch ein paar Tage während des Aufbaus der Ausstellung haben, um die Restarbeiten eben tatsächlich auch vorzunehmen.
Wie machen Sie denn das eigentlich so privat? Weil das wird es ja öfter mal geben. Da regnet es rein in die Halle. Wir wissen nicht, ob das Bundesligaspiel angepfiffen werden kann. Dort will ein Künstler was reinhängen, was 2 Tonnen zu schwer ist. Wir wissen nicht, ob es wirklich fertig wird, die Hyperschale, so wie es ist. Und in der Stadthalle sind jetzt Mäuse eingezogen oder so. Es sind alles willkürlich ausgedachte Sachen mit Erinnerungen an frühere Ereignisse. Wie schalten Sie denn da zu Hause ab oder so? Weil das sind ja Unmengen von Informationen, die dann so wie so ein Trichter in Ihren Kopf rein hier eiert werden. Da muss man irgendwann nur mal abschalten. Machen Sie Yoga oder irgendwas oder sowas?
Ja, es ist schon tatsächlich nicht ganz einfach. Als Geschäftsführer ist man irgendwie immer im Dienst, wie man das so sagt. Und selbst wenn ich ja zu Veranstaltungen gehe in Magdeburg und da Fußball gucke oder Handball gucke, dann gucke ich nicht nur Fußball oder Handball, sondern habe natürlich die Betriebsthemen im Kopf, spreche mit Mietern oder Partnern, Gastronomen und Reinigungsfirmen, die dann auf einen zukommen und dann ihre Themen dann auch bei der Gelegenheit loswerden zu wollen. Deswegen sage ich immer, abschalten kann ich eigentlich nur, wenn ich Magdeburg verlasse. Und das ist dann eben beim Skifahren oder beim Wandern oder eben beim Sport natürlich auch, wo man sich dann einfach auf was anderes konzentrieren muss.
Wo machen Sie den Sport?
Ja, tatsächlich immer noch klassisch im Fitnesscenter bin ich der Typ und die Kurse, wo ich mich am Anfang ein bisschen zurückgehalten habe, weil ich dachte, das machen nur die Frauen, hatten dann doch...
Schlecht gealterter Spruch.
Hat dann einen disziplinierenden Effekt für mich, feste Termine, festes Sportteam quasi und dann auch feste Sportzeit, wo man dann auch nicht schlecht aussehen will in dem Kurs, sorgen dann für ein bisschen disziplinierenden Sporteffekt und da besuche ich da halt.
Ist das so privat oder darf ich fragen, was für ein Kurs? Also ich überlege jetzt, ob Zumba vielleicht was für Sie wäre oder so ein schönes, wie heißt das hier mit den Fahrrädern oder sowas?
Genau, das sind tatsächlich, wir wollen ja keine Werbung machen, aber es sind immer noch diese im Sport- und Fitnesscenter, also im SFC, diese klassischen Les Mills Kurse, die es ja schon seit vielen Jahren gibt.
Ah, okay.
Und da ist es sowas wie Body Pump oder Body Combat, was man dann also
mit oder ohne Stirnband? Nein. Das war jetzt eine klassische Stefan-Mischwe-Frage übrigens.
Ich muss zumindest immer sagen, für mich selber sage ich, oder wird auch von anderen gesagt, ein Mützengesicht habe ich nicht, also glaube ich auch kein Stirnbandgesicht.
Jetzt kommt von Herrn Nienhaus eine Frage. Der gibt mir immer auf, dass ich an alle weitergeben soll, welche Beziehung sie zur MDCC haben. Wie ist das bei Ihnen? Mit dem ausdrücklichen Nachsatz, dass es egal ist, was Sie sagen. Sagt er mir immer. Er sagt, Stefan, vergiss das nicht, das ist wichtig, ist egal. Meckern ist auch erlaubt, jeder kann sagen, was er will.
Ja, also erstens haben wir seit vielen Jahren natürlich eine ganz intensive Zusammenarbeit mit der MDCC und nicht, weil sie der Stadionnamensgeber war, sondern eben tatsächlich aus der Kernkompetenz der MDCC als Telekommunikationsanbieter. Und ich kann da nur sagen, das ist jetzt nicht, um jetzt Guido Nienhaus oder der Firma da jetzt was an die Backe zu schmieren, dass ich die MDCC einfach als totalen flexiblen Partner wahrgenommen habe. Also wenn wir ein Thema haben, WLAN-Netze war in unseren Häusern ein großes Thema. In der Getik-Arena haben wir vor ein paar Jahren ja ein WLAN-Netz, ein großes, eingerichtet. Aber auch im Amo Johanneskirche, das gehört einfach dazu. Das war alles so unkompliziert. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, auch im Festnetzbereich, wo wir einen Vertrag brauchen, wo es eine höhere Leistung geben muss, weil ein Bundesparteitag in der Messe stattfindet, wo 10 Fernsehsender gleichzeitig live streamen wollen und dann mehr Strombedarf und mehr Telekommunikationsbedarf besteht, da ein Anruf und sofort wird das Thema gelöst. Und das ist wirklich jetzt ernst gemeint und nicht eben, um was an die Backe zu schmieren, dass es einfach ein flexibler Dienstleister ist.
Hyperschall wird doch auch ausgestattet, oder? Und ich glaube, ich habe den Fachbegriff vergessen, das hat mir Frau Kühne, Redaktion dieser Sendung, sollte ich unbedingt noch sagen, dass Upload und Download-Geschwindigkeit gleich sind. Haben Sie den Fachbegriff im Kopf? Ich glaube, es heißt, ich habe es vergessen, irgendwas mit Iablatral, irgendwas. Das soll was Besonderes sein.
Ja, da kann ich tatsächlich nichts sagen. Mein IT-Leiter sagt immer zu mir, ich soll das nicht sagen. Jetzt sage ich es trotzdem wieder, dass ich ein Schönwetterverhältnis zur IT-Technik habe, dass wenn es nicht funktioniert.
Warum sollen Sie das nicht sagen?
Ja, weiß ich nicht. Er sagt immer, ich soll das nicht sagen. Also wenn das nicht funktioniert, habe ich keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und insofern bin ich froh, wenn das Telefon
und das Netz
funktioniert.
Aber wissen Sie was, Herr Schüller? Wenn Sie ein Schönwetterverhältnis zur IT haben, dann sind wir hier im Raum schon 2. Also kann sich Ihr IT-Leiter erstmal jagen. Legen und sie soll nicht böse sein. Könnten Sie eine Rangliste, die so eine Top 3 aufstellen von den Gebäuden oder von den Objekten, einfach und rein persönlich, ohne dass damit verbunden ist, was mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern oder sonst was, so rein persönlich, so aus Erinnerungen oder sowas von den Objekten?
Ja, eine Rangliste kann ich da eigentlich nicht machen. Ja. Aber man hat natürlich dadurch, ja, wie ich vorhin sagte, nie aus der Stadt weggekommen bin, zu jedem Objekt seine persönliche Verbindung. Ja. Ich hatte es schon gesagt, meine Jugend war ja, habe ich tatsächlich auch im Amokulturhaus, wie viele Magdeburgerinnen und Magdeburger.
Der feine Herr. Ich durfte in Skala. Aber sind ja 2 Jahre eher gewesen. Wir hatten ja nichts. Aber Jugendfeiern, da habe ich natürlich eine gute Beziehung. Also diese sensationellen Jugendfeiern in der Johanneskirche machen natürlich extrem Laune. Da habe ich auch ein paar Jahre lang was singen dürfen und so weiter. Das hat schon immer Spaß gemacht. Also.
Genau, und ich meine auch auf zur Buga eben 1999, auch wenn mich das manchmal erschrickt, wenn man dann selber sagt, man war damals schon dabei, dass man dann sich dabei deutlich macht, welches Alter man inzwischen auch erreicht hat, aber da durfte ich auch zur Eröffnungsveranstaltung und vorher auf dem Gelände damals sein, und wenn man sah, wie das eben durch die militärische Nutzung runtergekommen war und was dann eben über die Buga da erreicht wurde für die Stadt und auch aus der Buga generell ja ein enormer Schub für die gesamte Stadt auch hervorgegangen ist, dann habe ich da auch ganz positive Erinnerungen, und selbst in der Getik-Arena oder ja früher gehört es mal, ich sage jetzt sogar zum Glück, nicht, dass einer auf die Idee kommt, mir die Gieslerhalle noch zu geben, mit meinem Vater eben beim Handball sowohl in der Gieslerhalle gewesen als dann später auch in der Getik-Arena, sind das natürlich ganz intensive Lebenserinnerungen, die man da fast mit jedem Objekt
hat. Die neue Halle ist nicht in Ihrem Bereich, ne? Die neue Handballhalle da.
Das ist ja eine reine Sportstätte.
Sportstätten sind das.
Wie gesagt, ist die Sportverwaltung dann für zuständig.
Und was wird jetzt aus der Gieslerhalle? Das ist auch nicht Ihr Bereich. Weiß keiner, was damit so passiert. Oder haben Sie was Leuten hören? Hört keiner zu, können Sie ja jetzt.
Naja, man kann ja, was auch in den Medien ja steht, eben, dass ja immer noch diskutiert wurde, jetzt zuletzt, ob man es nicht wieder als Sporthalle in irgendeiner Form zumindest nutzen könnte.
Kostet natürlich.
Ansonsten muss ich aber eben auch aus meinem Business dann wiederum sagen, bitte keine neuen Hallen in Magdeburg für Veranstaltungen, denn wir haben tatsächlich, und das haben wir auch mal zusammengetragen im Vergleich zu anderen ähnlich großen Städten wie Magdeburg, haben wir viele große Säle, das muss man sagen. Ja, wir haben 9 Säle, über 500 Menschen Sitzplatzkapazität in Magdeburg. Das hat Braunschweig nicht, das hat Halle nicht, hat Chemnitz nicht, das hat, also da findet man kaum eine Stadt,
die. Aber so 300 Personen Subkultur, also so für den Comedian, der gerade auf seiner allerersten Tour ist, irgendwie 100 bis 300 Leute oder irgendwelche Bands aus Skandinavien, so wie es mal das C7 war, was dann an die Uni zurückgegangen ist. Das gibt's nicht, oder?
Naja, wir hätten ja, wir haben im Amo auch einen kleinen Saal.
Wie viele Leute passen da rein? Das ist der oben, ja?
Genau, sitzend jetzt 100 und stehend auch 200. Ja, und wir haben ja auch nicht in unserem Portfolio, aber das alte Theater in Magdeburg noch mit bis zu 500 Kapazität.
Ja, das ist schon auch groß, noch, das ist groß.
Ja, aber eben, es gibt dann zukünftig in der Stadthalle wieder den Blüthnersaal, der ist dann auch so ungefähr bei 250 Sitzplätzen oder eben stehend dann natürlich noch ein paar mehr. Also deswegen, ja, sicherlich ist so eine Subkultur, Stätten, die leben natürlich ein bisschen von dem Gesamteindruck, den sie und ja, der Atmosphäre, die sie ausstrahlen. Das ist dann vielleicht nicht in jedem der eben genannten Beispiele so der Fall.
Magdeburg im Allgemeinen und Besonderen, wie nehmen Sie denn das so wahr von der Entwicklung? Also wenn ich jetzt hier ich einen richtigen Magdeburger Jungen zu sitzen, der, und der auch vor allem niemals weg war.
Ja, also ich hatte es vorhin gesagt, für mich war 1999 ein großer Image-Schub und ein großer Entwicklungsschub in Magdeburg zu verzeichnen gewesen. Danach entstand ja der Hasebachplatz mit seiner Gastronomiekultur und Kneipenkultur. Das entstand ja alles erst, die Innenstadt mit Allee-Center, City-Carré, alles erst 97 gebaut. Da hat es damals einen großen Schub gegeben. Jetzt aktuell erleben wir, und da denke ich auch, das kann man gar nicht unterschätzen, was aus der Intel-Investition für die Stadt auch entsteht. Das wird nochmal eine ganz andere Dimension einnehmen für eine Weiterentwicklung Magdeburgs, denn bis vor kurzem, wenn man jemanden außerhalb Magdeburgs gefragt hat, was sagt dir die Stadt, dann wird der Handball gekommen sein, da wird der Fußball dann noch gekommen sein, aber dann kam lange nichts.
Neubauten werden gekommen sein wahrscheinlich, die jetzt, man sieht von der A2.
Ja, und jetzt gilt doch für viele in Deutschland Magdeburg eben als Wirtschaftsstandort durch diese Ankündigung. Ja, und das ist eben nicht zu unterschätzen, was es ja auch jetzt schon vor Anschubinvestitionen im Immobilienbereich ausgelöst hat. Also das wird die Stadt nochmal verändern. Ändern und da setzen wir natürlich auch was darauf, dass es auch Veranstaltungen nach Magdeburg bringt und Interessenten nach Magdeburg bringt.
Ich setze eine Klammer, schon allein um grandios vorzutäuschen, dass ich einen Plan hatte vor diesem Gespräch. Sie haben eingangs gesagt, dass Sie so ein Getriebener sind und dass es immer irgendwie ein Bereich ist, wo es weitergeht und so, dass Sie darüber nachdenken, was könnte man als nächstes machen. Jetzt sind es 10 Jahre bei der, ich sage jetzt einfach MVGM, weil ich das leichter über die Lippen kriege. Gibt's einen Plan? Gibt's Pläne? Ich provoziere mit Absicht. Ist irgendwann in weiteren 5 oder 6 oder 7 oder 8 Jahren ein Oberbürgermeister schon möglich oder sowas? Die Politik spitzt jetzt gleich die Ohren. Sind Sie da überhaupt, haben Sie überhaupt Lust, sich in diese Gefilde zu begeben? Wie nehmen Sie das so wahr? Oder verlassen Sie auf Ihre alten Tage vielleicht sogar mal Magdeburg, weil sowas wie hier in einer größeren Stadt möglich wäre?
Also das würde ich nahezu ausschließen, ja, weil eben man ist einfach so verheiratet. Ich bin ja jetzt auch seit letztem Jahr bin ich auch bei ProM nochmal zurückgekehrt, dass ich jetzt ja Vorsitzender des Stadtmarketingvereins bin und insofern sage ich, bin irgendwie nicht nur mit meiner Frau, sondern auch mit der Stadt verheiratet. Also das würde ich ausschließen. Und das andere ist, ein anderer Politiker hat mal gesagt zu seiner damaligen Frage, ja, der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering, ob er noch was anderes anstrebt, hat er ja gemeint, dass das schön schönste Amt nach dem Papst, SPD-Vorsitzender zu sein.
Ob er das heute noch so sagen würde?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich meinen jetzigen Job eben auch als den schönsten in Magdeburg zu vergebenen Job betrachte, der jetzt zumindest in den nächsten 5 Jahren ja mit den genannten Projekten, über die wir heute diskutiert haben, so viel Gestaltungsspielraum bietet, dass ich da jetzt aktuell über nichts anderes nachdenke.
Gut, hat mir voll Spaß gemacht, Herr Schuller. War total auch. Toll, danke. Hier gibt's noch diese Platte, wir haben ja immer zum Abschluss als Geschenk, wir sind genau bei einer Stunde, kann ich den Blick auf Ihre Uhr kann ich kommentieren. Da hat nämlich Guido Nienhaus unsere allererste Folge ein bisschen zusammengeschnitten, mit Beckus zusammen damals als Abschied des Kapitäns und Helden der Aufstiegsmannschaften, also der ersten Aufstiegsmannschaften, hat er auf Vinyl gepresst. Ist natürlich auch so ein bisschen, um sich vielleicht hinzustellen, wenn Sie keinen Plattenspieler haben. Hören Sie eigentlich selber Musik noch?
Ja, natürlich. Also ich bin ja auch bei vielen Veranstaltungen und
so zu Hause meine ich, so zurücksitzen, zurücklehnen und einfach Musik hören.
Ja, es hat schon tatsächlich, gebe ich zu, dass es jetzt schon das eine Weile nicht gegeben hat. Früher habe ich mal so regelmäßige Musikabende gemacht, ja, wo man dann wirklich gesagt hat, mal keinen Fernseher an, sondern eben jetzt hört man einfach Musik. Das habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht. Aktuell ist es dann tatsächlich meistens doch im Auto oder eben, wenn man Gäste hat natürlich. Ja, aber also ich nehme mir das jetzt mal wieder mal vor, dass man wieder regelmäßiger, auch um sich ein bisschen zurückzulehnen und ein bisschen die Gedanken frei zu machen, mal wieder zu machen.
Ich frage jetzt mit Absicht nicht nach der Musik, aber ich empfehle, weil das ja jetzt hier noch kurz vor der Eröffnung der Hyperschale ist, wenn Sie dann an dem Abend vor der Eröffnung sind, schön Europe Final Countdown auflegen und sagen, hurra, wir haben es hingekriegt. Dankeschön, Herr Schiller.
Ja, vielen Dank auch für sein angenehmes Gespräch.
Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.